Hallo und herzlich willkommen zu Ritter rockt. Wir sitzen hier wieder zusammen. Die Wahl ist vorbei, das Ergebnis ist allen bekannt. Wir wollen so ein bisschen heute diese Wahl Revue passieren lassen und euch erzählen, was ist denn in der nächsten Zeit geplant. Und ja, jetzt begrüße ich ganz herzlich Finn Ole Ritter. Hallo.
Moin, Tanja.
Ja, die Wahl ist gelaufen. Direktmandat ist es leider nicht geworden. Wie geht's dir jetzt?
Aber ich muss sagen, mit ein bisschen Abstand hat man das Ergebnis angenommen. Verkraftet ist ein bisschen zu, als wenn da mein ganzes Leben von abgehangen hat. Ich habe alles dafür getan mit vielen Leuten, die mich unterstützt haben. Bin enttäuscht, dass es nicht geklappt hat, aber nicht, weil wir nicht alles gegeben haben, sondern einfach, wenn man beim Fußball auf Sieg spielt und man spielt unentschieden oder verliert, ist man auch erstmal enttäuscht, dass man nicht gewonnen hat. Aber im Nachhinein habe ich es jetzt angenommen und konnte aus dem Wahlkampf auch ganz viel Positives rausziehen, vor allem auch mit Sicht jetzt auf die zukünftige Arbeit in der Partei.
Mhm. Ja, wenn du die Wahl nochmal Revue passieren lässt, verfallen dir Sachen auf, wo du sagst, das hätte ich noch besser machen können? Oder das waren vielleicht so die Gründe dafür, dass das nicht so gut gelaufen ist?
Also das lange Nachdenken soll nicht heißen, dass alles perfekt gelaufen ist. Es gibt sicherlich Sachen, die man hätte noch besser machen können. Ich glaube, man hätte noch intensiver auf Vereine und sonstige Netzwerke im Wahlkreis zugehen können. Also mit Anschreiben, mit persönlich vorstellen. Ich habe das Mittel, was ich mir im Nachhinein überlegt habe, der Hausbesuch überhaupt nicht genutzt. Dafür war einfach schlichtweg die Zeit nicht, aber auch so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, auch die Angst. Ich habe echt Respekt davor, wenn Leute klingeln und sagen, hallo, hier ist Ihr Kandidat, ich habe einen Kuli für Sie oder irgendwas. Da habe ich einfach nicht den Mut gehabt, das wirklich aktiv zu machen, obwohl ich weiß, dass es ein sehr wichtiges Mittel ist. Also vielleicht das beim nächsten Mal noch mit einbauen. Und ich würde auf meine Plakate, glaube ich, habe ich ja einmal das Thema Machen ist krasser als Wollen. Das haben einige Rückmeldungen haben ergeben, dass die Leute sagen, ja, was willst du damit sagen? Aber es hat dann ja genau das erreicht, was ich eben dann, dass die Leute drüber nachdenken. Und im Nachhinein haben sie es dann auch verstanden. Auf der anderen Seite habe ich dann noch das Thema Hamburgs Wirtschaft braucht wieder einen Verbündeten. Ich weiß nicht, ob ich heute das Thema nochmal machen würde. Wirtschaft, das ist war so ein Reflex. Ich glaube, ich würde vielleicht ein anderes Thema nehmen.
Und wie siehst du das so im Team? Wie steht jetzt das Wahlkampfteam dazu, was du hattest? Und die Unterstützer, hast du da Rückmeldungen bekommen nach der Wahl?
Naja, im ersten Moment natürlich nicht begeistert, weil man ja sagen muss, das Wahlkampfteam hat alles ehrenamtlich in der Freizeit gemacht. Und das macht man ja nur, das kenne ich auch, wenn man wirklich an die Sache glaubt und sagt, wir können was gemeinsam erreichen. Mhm. Da war natürlich schon ein bisschen Enttäuschung. Aber auf der anderen Seite auch so die Meinung, man hat alles getan. Wir haben den Leuten gezeigt, was möglich ist. Also das muss man auch mal sagen. Wir haben eine hammermäßige Wahlkampfzeitung gemacht. Wir haben Facebook, Social Media extrem breit aufgestellt. Und wir waren organisatorisch auch ganz weit vorne. Also im Endeffekt muss man sagen, keine Zufriedenheit, sondern aber sagen, wir haben gesehen, was man erreichen kann, wenn 4 oder 5 Leute in die gleiche Richtung laufen, jeder auf seine Art. Aber zumindest haben wir geschafft zu sagen, das ist unsere Richtung, da laufen wir jetzt hin. Und es hat extreme Energie und Power freigesetzt.
Meinst du, dass Thüringen doch auch eine Auswirkung auf den Wahlkampf hatte? Oder sagst du, das war jetzt nicht so, weil die Umfragewerte auch schon vorher relativ schlecht waren und da sich abzeichnen ließ, dass das Ergebnis auch so schon nicht gerade besser wird als letztes Mal. Denkst du, dass es auch, wie Anna sagt, dass Thüringen eine Hypothek war?
Ja, sehe ich genauso. Vor allem glaube ich, in Hamburg war es ja so, dass da vor Thüringen diese Bürgermeisterwahl ganz extrem im Fokus stand. Also wird es Tschentscher oder wird es Frau Fegebank von den Grünen? Das hat uns natürlich, weil viele gesagt haben, grüne Bürgermeisterin geht gar nicht. Unsere Wähler auch, glaube ich zumindest, sind ganz viel auch zu Tschentscher in Umfragen gegangen. Und nachdem das Rennen dann ziemlich deutlich entschieden war am Schluss, glaube ich, kam Thüringen, was jetzt, sage ich mal, schon eine gewisse Auswirkung hatte in der Form, ob die Wähler, die zu Tschentscher gegangen sind und gesagt haben, ah, das Rennen ist entschieden, wo gehen wir jetzt hin? sag ich mal, nicht wieder zur FDP zurückgekehrt sind. Das könnte eine Hypothek gewesen sein, weil man muss ja auch sagen, wir haben auch 1000 Wähler an die CDU verloren. Das heißt also, das sind ja jetzt keine Wähler, die, wo man sagt, die sind sozusagen links oder grün gewesen vor uns, sondern es hat, glaube ich, da eine Auswirkung für die FDP gehabt, dass wir nicht mehr als erste Anlaufstelle waren für die, die Tschentscher bevorzugt hatten, weil sie im Rennen eben für Tschentscher im Gegensatz zu der grünen Bürgermeisterin Fegebank war. Das war so die externe Wahrnehmung. Und das Zweite ist natürlich eine interne Wahrnehmung. Also ich habe gemerkt, nachdem das in Thüringen losging, wie wir beschimpft wurden, wie auch, sage ich mal, Neumitglieder, die wirklich nichts damit zu tun haben. Ich habe wirklich mit vielen gesprochen und ermutigt und sagen, Leute, macht weiter, wenn irgendwas ist, projiziert es auf mich als Kandidat. Ich bin seit langem dabei, ich kann das ab. Aber was da für eine negative, beschimpfende, erniedrigende, in die Ecke, rechte Ecke drängen wollen, war schon für viele Mitglieder ein Hammer und hat dazu geführt, dass natürlich die Power, die wir gebraucht hätten, am Schluss vielleicht nochmal noch mehr zu geben, mit mehr Mitgliedern noch mehr vielleicht präsent zu sein, darunter stark gelitten hat, muss man ehrlich sagen. Also die Auswirkung würde ich jetzt schon mit Thüringen in Verbindung bringen. Aber wie du vorher schon gesagt hast, es ist eine Hypothek gewesen, aber nicht der Grund, dass das Wahlergebnis so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist.
Ich weiß nicht, ich habe mich auch, habe mir so Gedanken gemacht, ob das vielleicht auch in irgendeiner Form an der Kampagne hätte liegen können oder auch an Inhalten, an der Art und Weise, wie man Inhalte vermittelt hat. Vielleicht kam das nicht so richtig an. Ich finde es ein bisschen zu einfach gedacht und zu kurz gedacht, wenn man sagt, okay, es lag jetzt an Thüringen und an dem Zweierwettstreit zwischen Fegebank und Tschentscher. Also, dass man auch nochmal ein bisschen sich besinnt und sagt, vielleicht haben wir da auch was dazu beigetragen.
Bestimmt. Also du hattest mich ja nur gefragt, ob Thüringen eine Auswirkung hatte. Ja, hatte es. Aber wie ich auch schon gesagt hatte, war nicht der Grund, warum das jetzt so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Ich glaube, starke Ergebnisse der FDP in der Vergangenheit waren immer dann da, wenn die Personen, die die Inhalte vertreten und transportiert haben, bei den Leuten glaubhaft und authentisch rübergekommen sind. Und das habe ich auch gehört, oft im Wahlkampf, die Inhalte, ja, man weiß, für was man steht, aber wo sind die Personen, die in der Breite diese Themen nach außen tragen, gegenüber den Leuten, die uns wählen sollen? Und anscheinend haben andere Parteien momentan mit ihren Themen und ihren Leuten, mit denen sie vertreten, eine andere Wahrnehmung bei den Wählern. Und die haben wir momentan wohl nicht.
Naja, die Grünen stellen sich ja auch oft als sehr bürgernah dar. Sie sind auch, muss man einfach so sagen, auch die SPD viel vertreten in Vereinen, in Initiativen. Sie haben da ganz andere Netzwerke. Die SPD natürlich auch gestärkt durch Gewerkschaften und so weiter. Das ist eine ganz andere Basis einfach, wie man Menschen auch anspricht. Jetzt ist so die Frage, was kann denn die FDP machen, um Leute besser anzusprechen, um die Inhalte besser zu transportieren, weil ganz oft wird auch gesagt am Infostand, sagt mal, wofür steht ihr eigentlich noch? Ich habe das Gefühl, das ist alles so verwaschen und jede Partei macht eigentlich das Gleiche. Ich meine, welche Partei stellt sich denn gegen Umweltschutz, jetzt mal abgesehen von der AfD, aber welche demokratische Partei würde sagen, Umweltschutz ist uns egal? Wahrscheinlich gar keine. Und die Frage ist natürlich nicht, was? Also was wollen wir? Ich glaube, da gehen viele Parteien in die gleiche Richtung. Die Frage ist das Wie. Und vielleicht hat man dieses Wie einfach nicht genug oder gut genug rübergebracht bei den Wählern, damit sie auch wissen, aha, die FDP will das so und so machen und das sehe ich auch als richtigen Weg. Stattdessen hat man sich vielleicht zu sehr auf das Was konzentriert. Willst du es auch so sehen?
Ziemlich lange Frage, ich muss mal kurz
das überlegen. Das war ein Statement Frage.
Ich überlege, wie praktisch man gute Inhalte nicht akademisch verkopft rüberbringen kann, sondern, und wir hatten ja vorher authentisch, Authentizität, vielleicht auch Erfahrung, man spürt es beim Menschen ja, ob der einfach nur vorne irgendwie ein Gedicht aufsagt oder ob er wirklich schon eine gewisse Erfahrung mit den Themen hatte. Wir hatten das auch schon mal diskutiert bei dem Thema Frauen, FDP, da sind wir ja wirklich ganz bei den Wählerinnen ganz schlecht aufgestellt. Also ja. Du hast es ja auch mal analysiert oder gesehen, da sind wir unterdurchschnittlich repräsentiert. Mhm. Obwohl wir in Hamburg ja schon eine Female Agenda haben, wo sich Frauen treffen, um darüber zu reden, welche Strukturen brauchen wir und so weiter. Aber wir haben, glaube ich, das ist nicht das Hauptproblem, ist meine Meinung. Das muss auch diskutiert werden. Aber ich glaube, die Frage ist, welche Themen wir nach draußen repräsentieren. Wir hatten es ja im Landesfachausschuss Soziales gesehen. Also da waren wir überwiegend ja viele weibliche Mitglieder und auch Frauen, die sie interessiert haben, weil es eben Themen waren, die sie interessiert haben. Also ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, was für Themen durch wen man nach außen präsentiert und nimmt man demjenigen ab, dass er in dem Thema ein Erlebnis hatte, eine Erfahrung hatte oder das nicht nur sagt, weil es ins Wahlprogramm muss, sondern weil er sagt, das ist meine volle Überzeugung, dass das da drin steht, weil es vom liberalen Grundsatz her in die Richtung gehen muss. Ne? Das Thema Teilhabe ist ein ganz wichtiges. Mhm. Wir haben ja bei uns im Landesfachausschuss Soziales das erste Mal was überhaupt zur Obdachlosigkeit, zu Frauenhäusern. Mhm. Da muss man sagen, das erste Mal, das ist echt der Wahnsinn. Ja. Nach, keine Ahnung, nehmen wir mal an, nach 50 Jahren Premiere ist eigentlich auf der einen Seite schlimm genug, dass man das jetzt erst drin hat. Aber du hast ja auch gesehen, die FDP war in einer gewissen Form ja auch nicht bereit, diese sozialen Themen aus dem Leben, diese Teilhabethemen, auch Menschen mit Behinderungen, mit Einschränkungen, dafür stand ich und hat mich ja beworben auf Platz 3 der Landesliste, war nicht bereit, diese Themen nach vorne zu stellen. Hm. Meine Gegenkandidatin hat ja das Thema Finanzen, Haushalt gehabt, was ja auch okay ist, auch ein wichtiges Thema, aber daran sieht man eben, ich glaube, wir brauchen mehr Themen auch ganz vorne mit Empathie.
Hm. Also der Fokus auf die sozialen Themen liegt tatsächlich nicht dort. Das habe ich auch gemerkt. Einfach weil viele Sachen, die wir ins Wahlprogramm reingeschrieben haben, vorher überhaupt nicht existent waren, wenn man sich mal die Beschlüsse anschaut. Ich hatte große Schwierigkeiten, in vielen sozialen Themen überhaupt Beschlüsse zu finden. In den meisten habe ich gar nichts gefunden und war selbst erschrocken, obwohl ich schon eine Weile in der FDP bin und immer dachte, Mensch, da geht's voran, aber scheinbar doch nicht. Selbst auf Bundesebene war es relativ schwierig, zu diesen spezifischen Themen was zu finden, also eine Positionierung zum Thema Frauenhäuser. Es wird vielleicht in ein, zwei Sachen kurz mal erwähnt oder Alleinerziehende. Das war auch ein Thema, wo ich dachte, okay, das wird wohl belegt sein. War dem nicht so. Es wurde zwar in einem kurzen Nebensatz mal erwähnt, ja, und Alleinerziehende fördern wir. Aber die Frage, die sich mir dann gestellt hat, ja, und wie macht ihr das? Und aus welchen, also warum wollt ihr das? Und so, ich habe manchmal das Gefühl, da muss ich auch sehr selbstkritisch sein, meiner Partei auch gegenüber. Ich habe manchmal das Gefühl, aha, wir wollen Frauen überzeugen. Ja, dann gucken wir mal, was kommt denn bei denen gut an und das nehmen wir dann. Und dann werden die zu uns kommen. Das ist so nicht, weil dann entsteht genau dieses Problem, was du sagst. Man wirkt nicht glaubwürdig. Man macht das dann nur aus Marketingzwecken und das finde ich sehr gefährlich, weil das Glaubwürdigkeit entsteht nicht durch reines Marketing, sondern wie du sagst, es muss jemand sein, der diese Inhalte auch tatsächlich gut rüberbringen kann, weil er damit Berührungspunkte hatte. Und wenn es um das Thema Frauenhäuser geht, das sind eben, oder generell viele soziale Themen, haben einfach keine Lobby. Und das ist auch immer das, was uns vorgeworfen wird. Wir seien die Lobbypartei und die Partei der Reichen und die Partei der Wirtschaft und so weiter. Im sozialen Bereich ist einfach, gibt es so etwas nicht. Und ich finde das dann schade, dass man diese Themen nicht aufgreift und nicht nach vorne bringt und sagt, hey, eigentlich sind wir die einzig soziale Partei, weil wir wollen nicht, dass die Menschen in die soziale Hängematte rutschen. Wir wollen, dass sie da wieder rauskommen, wenn sie es dort hängen, aus ihrer eigenen Kraft heraus, durch dieses Leistungsprinzip und so weiter, das sind ja alles, oder Chancengerechtigkeit, das sind alles Themen, wo so viele Menschen davon profitieren könnten, aber darauf liegt einfach nicht der Fokus. Ich finde es sehr, sehr schade, dass das so ist. Und
also ich glaube, was du sagst, ist sehr wichtig, weil das alles Themen sind, also sei es die Alleinerziehende, das ist mittlerweile alles Lebensrealität, ja. Und zwar in einem größeren Maße, wie es vielleicht mal war. Und was mir auch, und das hast du gesagt, wenn man mal die Gesellschaft nimmt und man sieht Umfragen, was beschäftigt die Menschen am meisten Und das ist mittlerweile Abstiegsangst. Also das heißt, man muss das mal überlegen, in einem so, sage ich mal, eine Gesellschaft des Wohlstandes ist die größte Angst, dass man absteigt.
Naja, ich meine, wir stehen ja kurz vor der Rezession. Also ich meine, das kommt so oder so.
Genau, Rezession, aber dann auch so stark auf den Einzelnen runter, dass man sagt, oh Gott, ich habe Angst, dass ich mir das nicht mehr leiste, das nicht mehr und das nicht mehr. Und die Antwort darauf kann ja nicht sein, ja, das ist zwar richtig, aber wir sind doch eine starke Wirtschaft und fangen das alles wieder auf. Das ist einfach zu wenig. Also ich sage mal, soziale Marktwirtschaft ist unser Markenkern. Das ist FDP und das heißt soziale Marktwirtschaft. Da ist eben der Bereich wirtschaftliche Freiheit, geistige Freiheit, also Forschung, Innovation, eine Seite. Aber es gibt auch die andere und das ist die soziale Verantwortung und die ökologische Verantwortung. Und ich sage mal, wir sind da bestimmt aufgestellt, wir haben auch Inhalte. Aber das wird immer so völlig abstrakt gesagt und man hört eigentlich immer nur eher die andere Seite, sagen, wir müssen uns auch um die Wirtschaft kümmern und so weiter. Aber das nimmt den Leuten nicht die Angst, die sie haben, dass sie sagen, also wo wohne ich, kann ich mir Eigentum leisten, wo bringe ich meine Kinder unter, was passiert, wenn man sich trennt voneinander, wenn ich alleinerziehend werde und so weiter und so fort. Ne? Das sind Themen, wo ich glaube, wenn man Gesellschaftspolitik macht und ernst meint, dann muss man sie auch ganzheitlich nehmen und dann kann man kein Thema rauslassen.
Ja, ist richtig. Weil dann bestärkt man erst recht auch die Vorurteile einiger Bürger, die dann sagen, ja, ihr seid ja nur die Partei der Reichen. Keineswegs. Also ich fühle mich jetzt nicht zu den oberen 10% zugehörig, wäre ich vielleicht gerne, aber das bin ich nun mal nicht. Und dennoch kann man sich in der FDP engagieren. Also ich kenne viele, viele Leute, auch aus meinem alten Landesverband, die auch arbeitslos waren eine Zeit lang, die sich dann aber daraus selbst wieder befreit haben. Ja. Und so dieses, so diese Erlebnisse, wir brauchen viel mehr Menschen, die sagen, hey, das hier ist mein Erlebnis, deswegen bin ich in der FDP, weil ich daran und daran glaube. Also an so bestimmte Grundsätze, an bestimmte Kernthesen, die für den Liberalismus auch stehen, weil sie sagen, hey, ich glaube daran und ich habe gemerkt, mit dieser Denkweise komme ich weiter. Und ich habe auch geschafft, andere Leute mitzunehmen auf meinem Weg und ihnen auch eine Perspektive zu geben. Also so dieses soziale Miteinander auch zu stärken. Anstatt, wir haben ja nun mal das Problem, dass die Gesellschaft immer weiter an die Ränder rückt. Das merkt man nicht nur in Thüringen, das merkt man nicht nur in Hamburg, sondern in ganz Deutschland. Ich finde das sehr erschreckend, muss ich sagen, dass die Mitte da so sehr zerrieben wird. Stattdessen dann ja die Leute sich nach rechts und links verteilen. Natürlich ist das immer einfach, populistische Antworten zu geben und Leute emotional aufzufangen, aber die populistischen Antworten sind nicht immer diejenigen, die dann tatsächlich den Menschen zugutekommen. Und ich glaube, unsere Antworten sind sehr abstrakt, wie du sagst. Sie sind teilweise mega technisch so und man kann sowas schlecht rüberbringen, dann musste man schon irgendwie Experte auf dem Gebiet sein. Ich verstehe zum Beispiel manche Sachen im Bereich Umwelt, was wir fordern, auch nicht. So, und da machen es einem andere Parteien einfacher, den Zugang dazu zu finden. Und ich glaube, es geht es genauso auch in der Gesellschaftspolitik oder Sozialpolitik, dass man da auch den Leuten besseren Zugang bieten muss zu diesen Themen. Und dass man sagt, hey, ihr habt uns zwar im sozialen Bereich nicht auf dem Schirm, aber wir haben folgende Ideen und wir haben Leute, die das authentisch rüberbringen können, weil sie damit zu tun hatten. Sie reden nicht von etwas, wo sie mal von gehört oder gelesen haben, sondern sie haben es am eigenen Leib erlebt. Und diese Menschen gibt es in der Partei. Ich finde generell, letzter Punkt, es gibt zu wenig charismatische Leute in der gesamten Politik. Jetzt nicht nur in der FDP, aber in der gesamten Politik. Und die Menschen haben einfach keine Lust mehr, stundenlang jemanden beim Schwadronieren zuzuhören, sondern sie wollen wieder... Politik muss wieder greifbar gemacht werden, erlebbar gemacht, interessant gemacht werden. Und da können wir zum Beispiel jetzt ansetzen im Zuge unserer Umstrukturierung, die wahrscheinlich auch kommen wird in der FDP Hamburg, dass man dann sagt, okay, wie können wir Politik wieder spannend machen, dass Leute nichts anderes übrig bleibt, als zu sagen, oh, da will ich mitmachen. Und da wollte ich dich fragen, hättest du einige Ideen, was man machen kann, um eben diesen Effekt zu erzielen?
Ja, nochmal kurz eine Ergänzung. Also unser Bundesvorsitzender hat ja gesagt, wir sind die neue Partei der Arbeiter. Mhm. Die Aussage finde ich erstmal okay, aber es ist eben einfach eine Worthülse aus meiner Sicht. Also wenn ich sowas sage, muss ich, finde ich, ein bisschen mehr begründen. Also nur weil die SPD schwach ist, heißt es ja nicht, dass wir jetzt die Partei der Arbeiter sind, weil das nicht zu unterlegen ist ja schon wieder so eine Hülse, wo man sagt, ja, okay, toll, danke, dass man es gesagt hat, aber ich wollte eben nochmal sagen, was könnte die Leute ansprechen bei der FDP, wenn man von Gesellschaftspolitik spricht? Also ich glaube, kein Mensch, der in einer Notlage ist, und wir wollen Leuten, die in Not sind, helfen, das ist ein Grundprinzip der sozialen Marktwirtschaft, aber wir wollen sie nicht dauerhaft an den Staat binden und ketten. Also jeder, der in Notsituation kommt, ist es erstmal schon unangenehm, das zu machen, also viele, die ich kenne, aber viele wollen dann auch endlich raus aus diesem ganzen Rad. Mhm. Und ich sag mal, es gibt genug Themen im Sozialbereich, wo eher, sag ich mal, Hürden aufgelegt werden, dass man sich nicht eigenständig sein Leben entwickeln kann. Und da müssten wir ansetzen. Also wir wollen ja nicht, dass dauerhaft vom Staat gelebt wird, weil wir kein Geld ausgeben wollen, weil wir das für den Menschen nicht als Bestes sehen. Also für uns ist am besten, der Mensch lebt nicht vom Staat. Weil für ihn selber ist doch viel freier und viel besser. Und wenn wir das mal in Gesellschaftspolitik wirklich verpacken könnten, dann könnten wir auch Partei der Arbeiter, Angestellten und sonstigen werden, weil die Existenz ankommt doch daher, dass man auf einmal sagt, ich bin komplett in Staatshänden und muss alles offenlegen, ich kann nicht mehr frei leben. Das ist eigentlich die Angst, die dahinter steckt, glaube ich. Und wir sollten uns vielleicht auch mal mit denen unterhalten, die eben vielleicht so eine Einstellung haben, sagen, okay, wenn ich Notsituation habe, dann brauche ich Hilfe vom Staat, ist auch völlig okay. Aber ich möchte sie nicht dauerhaft haben, weil ich möchte eigenständig leben und nicht vom Staat abhängig sein. Das vielleicht so als Aussicht für die Gesellschaftspolitik, die mir, sage ich mal, als Liberaler relativ passen könnte. Was müssen wir in der FDP ändern? Ich glaube, die Strukturen, die wir haben, sind Strukturen, ich nenne es mal aus dem Mittelalter, damit man weiß, wie man sagt, okay, haben wir moderne Strukturen, die, sag ich mal, unsere veränderte Gesellschaft auffangen. Also, ich sag mal, wir haben noch klassische Gremien.
Darf ich kurz dazwischen? Ich finde, es ist sehr hierarchisch alles auch strukturiert. Und der Trend auch in der Wirtschaft geht ja mehr zu flachen Hierarchien, mehr Transparenz, mehr Partizipation. Und da muss ich sagen, das fehlt mir sehr.
Man muss sagen, in Hamburg, ne, war einer der ersten Landesverbände, es war ja früher ein Delegiertensystem der Landespartei. Mittlerweile können alle Mitglieder zu Parteitagen kommen und das ist ja das höchste Beschlussgremium. Das ist auch alles okay, bloß wenn du jetzt überlegst, wir haben neue Mitglieder oder Mitglieder, die nicht aktiv sind. Da ist der Landesparteitag, das ist ein Riesending. Also das ist ja weit weg von den Leuten, weil klassischerweise sollen sie ja vor Ort aufgefangen werden, in Kreisen. Mhm. Die erste Kontaktperson ist oftmals jemand im Kreis und nicht, sag ich mal, kommt ein Mitglied und sagt so, jetzt geh zum Parteitag, stell mich vorne hin, halt eine flammende Rede für irgendeinen Inhalt, sondern die müssen herangeführt werden. So, deswegen ist das eine gute Sache, dass jeder hingehen kann, stimmberechtigt ist und redeberechtigt, das ist ja so. Aber ich glaube, und das ist jetzt, was du gesagt hast, es muss vor Ort noch viel mehr neue Formen des Zusammenkommens geben. Klassiker ist ja immer der Stammtisch, ne? So, ja, oder
Es spricht natürlich wahnsinnig gut Frauen an.
So, dann, genau, öffnet Bilder, dann kommt die Kreismitgliederversammlung, wow, ja, wo man dann sagt, okay,
spannend.
So, genau. Und dann ist die Frage, wenn schon mal Leute hinkommen, wie ist dann vor Ort attraktiv, ob man noch ein zweites Mal kommt? Du weißt ja, ne? Man guckt mal kurz aus dem Bau raus, geht hin und sagt, okay, alles klar, tschüss, das war's.
Ja, es ist Laberababa, ganz ehrlich. Es gibt einige Kreisvorsitzende, die machen richtig gute Sitzungen. Da muss auch LFA-Vorsitzende, wo es mega interessant ist, wo ich dann immer wieder hingehe und sage, ja, da nehme ich für mich was mit, ich kann mich einbringen, geil. Aber es gibt genauso viel, wo ich sagen muss, ey Leute, hinterfragt bitte eure Methoden, hinterfragt bitte auch euch selbst. Könnt ihr, also macht es denn Spaß? Macht es eigentlich euch selbst Spaß? Hm. So? Und wenn nicht, warum nicht einfach wagen, etwas zu verändern? Oder probiert doch neu. Ich meine, es gibt doch aber ich meine, es gibt doch kein besseres Gremium als zum Beispiel so ein LFA, um mal Dinge auszuprobieren. Was soll denn da schief gehen, weißt du? Ich meine,
also die coolste Erfahrung, die ich bis jetzt hatte, war tatsächlich, du hattest ja angestoßen und das hatten wir dann ja umgesetzt, diesen Workshop, den wir hatten. Mhm. Wo wir auch nicht wussten, was kommt raus. Ja. Eine völlig irre Methode mal genommen irgendwie, ne, wo auch keiner wusste, außer wir.
Ja.
Also die hast du ja eingebracht, die haben mich auch mehrere gefragt, was ist denn das überhaupt?
Lass doch mal die Methode, mal ganz kurz zur Erklärung, nennt sich Kopfstandmethode. Ja. Und die geht so, dass wenn man ein bestimmtes Ziel hat, was man erreichen möchte, dass man erstmal guckt, wie kann man es so richtig versauen. Und dann schreibt man das auf und dann wandelt man, dass man, dann wandelt man das später um in positive Sachen. Also, ja. Aber so dieses am Anfang zu überlegen, ja, was, wie machen wir das, damit das so richtig schief geht, das fanden, glaube ich, die Mitglieder auch sehr witzig.
Ja, und der Hammer war der, ja, es waren, glaube ich, insgesamt 12 Mitglieder da. Mhm. Und das war eine richtige Arbeitsatmosphäre, Gedanken gemacht. Man hat sich wirklich nicht in Palaver verloren, sondern man hat wirklich konkret über Sachen gesprochen. Und jetzt kommt der Hammer, das konnten wir vorher nicht wissen. Wie wirkt sich das jetzt für die nächsten 3 Monate Wahlkampf aus? Und alle, die dabei waren, waren aktiv im Wahlkampf. Richtig. Das muss man mal sagen. Ja. Und nicht nur aktiv, nicht nur da, sondern die haben mitgestaltet. Und die haben vor allem Sachen, die wir da gehabt haben, umgesetzt. Also die haben darauf geachtet, wenn sie irgendwo zum Infostand gekommen sind, weil da war das Thema zum Beispiel wie ein professioneller Auftritt, haben sich Gedanken über einen Auftritt Infostand gemacht zum Beispiel. Das fand ich sozusagen noch. Ja. Oder wie geht man mit anderen Parteien um? Beschimpft man die oder sagt man, hier, kümmert euch drum? Oder wie geht? Also das war wirklich so Sachen, wo man im Endeffekt sagen muss, war total erfolgreich, das zu machen. Man hat an dem Tag eben was gepflanzt, sage ich mal, was aber natürlich nach Fortsetzung schreit, weil einmal was zu machen, bringt natürlich nichts. Aber wir haben gesehen, dass zum Beispiel eine neue Form, was ja normal ist in Firmen, dass man so Workshops macht, in kleinen Gruppen was macht und unter einer Gesamtstrategie natürlich, aber dezentral an verschiedenen Orten verschiedene Leute anspricht, ist völlig normal heutzutage. Und das aber, was wir gemacht haben, war ja exklusiv nur da im Kreis. Das gab es ja so das in der Form voll. Nirgends anders.
Ja, wir haben es einfach ausprobiert und ich muss sagen, es war mega witzig auch. Mhm. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja. Und zwar nicht, weil man die ganze Zeit am Palabern war, wie es auf den meisten Sitzungen der Fall ist, wo sich irgendwelche Leute in den Vordergrund drängen und erstmal einen Werbeblock für sich machen. Sowas nervt ungemein. Sondern wir haben so viel gelacht. Es war sehr interaktiv. Also ich fand das wirklich toll. Die Leute haben sich drauf eingelassen. Die waren offen dafür, das mal auszuprobieren, obwohl sie erstmal überhaupt nichts davon gehört haben vorher und so und vielleicht auch etwas skeptisch waren. Ja, was kommt denn da jetzt? Kopfstand, was soll das? Müssen wir jetzt hier alle irgendwie unsere Yogamatte auspacken? Nein, so war das nicht. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und weißt du was, woran ich gemerkt habe, dass das auch erfolgreich war? Und zwar, dass viele Frauen mitgemacht haben. Endlich muss ich sagen, endlich haben wir einen Zugang gefunden zu Frauen, um sie auch zu motivieren, zu mobilisieren, den Wahlkampf mitzugestalten. Und ich weiß gar nicht, wie viele Infostände wir gemacht haben, aber an den meisten waren sogar Frauen in der Überzahl. Also ich kenne keinen anderen Kreisverband oder Bezirk, wo das der Fall war. Außer wenn vielleicht 3 Leute am Stand standen und 2 waren Frauen. Aber wir hatten 5 Frauen am Stand. Das muss man erstmal hinkriegen. Und diese Frauen sind bis heute trotz dieser Katastrophe, sage ich mal, immer noch motiviert weiterzumachen und haben sogar noch weitere Frauen ermutigt, Mitglied zu werden. Und das ist genau der Zugang gewesen anscheinend, den sie gebraucht haben. Und deswegen nochmal mein Appell, was ich vorhin schon gesagt habe, man muss bei sich selbst anfangen, vor der eigenen Haustür kehren, sich selbst hinterfragen und sagen, was kann ich machen, um meine Mitglieder besser mitzunehmen, wenn ich Funktionsträger bin? Oder als Mitglied, was kann ich machen, um andere genauso zu begeistern für die Sache? Also ich plädiere immer dafür, erstmal sich an die eigene Nase zu fassen, bevor man sagt, ja, das war ihr alles Thüringen.
Frag nicht, was der Kreisverband für dich tun kann, sondern...
Ja.
Na, wie geht's weiter?
Sondern, was du für den Kreisverband
tun kannst. So sieht's aus. Und das ist doch mal ein guter Grundsatz.
Ja, ich finde, es gibt von beiden Seiten, sowohl von den Funktionsträgern als auch von den Basismitgliedern, es gibt immer eine Hohl- und eine Bringschuld. Von beiden Seiten einfach. Und man kann sich nicht hinstellen und sagen, ja, die Mitglieder haben jetzt einfach uns nicht unterstützt oder so. So ist das nicht. Vielleicht habe ich auch einfach die Mitglieder falsch angesprochen oder gar nicht angesprochen. Vielleicht ist das einfach unsexy geworden, was wir machen. Wir sagen immer, denken wir neu, denken wir groß und machen es am Ende nicht. Jetzt denken wir doch einmal neu und groß. Jetzt setzen wir doch einfach mal oder andere Methoden um oder versuchen einfach mal irgendwie total verrückte, außergewöhnliche Sachen.
Progressiv zu sein.
Ja, eine Kampagne oder irgendwie auch andere Herangehensweisen zu suchen Und ich glaube, das bringt uns weiter in der Umstrukturierung. Es bringt nichts, wenn wir in den alten Gremien verharren, mit den alten Methoden, mit den immer den gleichen Personen, muss ich sagen. Also ich bin da mega kritisch, was jetzt so diese Selbstreflexion angeht. Ich hinterfrage mich auch selbst jeden Tag.
Die Selbstreflexion ist ja eigentlich immer nur, da muss ein Gremium jetzt zurücktreten oder...
Ja, toll, das wird auch nichts bringen.
Selbst wenn die das machen, was bringt das?
Ja, toll,
das,
dann kommen neue Leute, die genauso arbeiten. Und dann wird sich wieder gar nichts ändern. Es ist völlig egal, ob jetzt in einem Gremium alle zurücktreten und dann wieder entweder 50-50 neu und alt zusammenkommen. Oder es wird nichts sich ändern, solange man nichts an dem gesamten System ändert. Warum schafft man denn nicht wieder mehr Partizipation? Anstatt immer auf die Basismitglieder zu schimpfen, würde ich sagen, hey, das liegt ja auch an mir, sie zu motivieren. Das ist Führungsstärke. In einer Firma muss man als Chef auch seine Mitarbeiter motivieren können. Da kann ich nicht sagen, so ja, also das müssen die schon selber machen und wenn sie es nicht machen, dann sind sie halt schlecht. Nein, es hat was mit Führungsstärke zu tun, dass man diese Leute auffängt, ernst nimmt und begeistert. Politik ist so ein interessantes Gebiet, wirklich. Aber es wird so langweilig rübergebracht, dass die Leute einfach... auch Nichtmitglieder, also Bürger, einfach mega gelangweilt davon sind, weil so, boah, jetzt reden sie wieder 1000 Jahre über ein Thema und quatschen es tot, anstatt dass sie einfach mal auch Dinge ausprobieren. Und ich bin ein Riesenfan von flachen Hierarchien, von Reden auf Augenhöhe. Das fehlt mir auch bei ganz vielen, dass man da einfach die Menschen, also man fühlt sich nicht ernst genommen, wenn jemand mit dir von oben herab spricht. Ja. Und dann wirst du nicht nochmal hingehen zu so einem Gremium oder zu dieser Person, wenn die so mit dir spricht. Es ist doch völlig normal, oder? Also.
So, ich habe deinen Appell verstanden, dein Statement. Wir schließen mal den Podcast mit einem Zitat.
Ja.
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Vielleicht in dem Sinne.
Denk mal drüber nach.
Geht mal in den Sonntagmittag, ja. Und wenn ihr Anmerkungen habt oder Wünsche oder ihr wollt mitgestalten oder ihr habt noch Vorschläge oder was auch immer, könnt ihr uns ja weiter erreichen. Wir sind bei Facebook präsent, bei Instagram. Wir werden unseren Podcast weitermachen. Und wir freuen uns, die nächsten Jahre mit euch weiterhin in Kontakt zu bleiben.
In der APO.
In der APO, genau. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Genießt die freie Zeit und wir hören uns.
Ja, von mir auch noch ein schönes Wochenende. Es hat mich wieder sehr gefreut, dass wir beide hier zusammengekommen sind, um ein bisschen Dampf abzulassen auch nach dieser Wahl. Aber ich glaube, wir beide, oder ich kann für uns beide sprechen, wenn ich sage, dass wir total motiviert sind, weiterzumachen, dass wir jetzt erst recht anders Dinge angehen werden, jetzt erst recht verschiedene Dinge ausprobieren werden, um einfach auch voranzugehen und eventuell andere Funktionsträger mitzuziehen, das auch mal auszuprobieren, uns mal vielleicht oder ja, uns mal einzuladen, mit uns mal zu sprechen, wie habt ihr das gemacht? Und man sieht ja auch am Ergebnis im Alzertal Walddörfer, auch wenn es nicht geklappt hat, es war ein richtig guter Wahlkampf und das Ergebnis ist verglichen mit allen anderen oder mit vielen anderen Bezirken schon herausragend, würde ich sagen. Die Ansätze waren richtig. Wir machen jetzt weiter. Und in dem Sinne verabschieden wir uns und freuen uns auf die nächste Folge am nächsten Sonntag. Denn jetzt sind wir wieder regelmäßig für euch da. Und ja, alles Gute. Tschüss.